2. Timotheus 3. Frage. Wer von euch ist ein Vorbild? Wer wird sich als Vorbild bezeichnen? Für wen? Das ist eine Fangfrage natürlich. Die Tatsache ist natürlich, jeder Einzelne von uns ist ein Vorbild. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Aber jeder ist ein Vorbild. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir entweder Gefäße zur Ehre sein können oder Gefäße zur Unehre. Je nachdem, ob wir rein leben oder ob wir unrein leben. Und heute wird der Paulus diesen Gedanken fortführen. Und im Kontext, im weiteren Kontext, sehen wir einen Kontrast zwischen den Menschen dieser Welt, wie die leben, und zwischen Paulus. Und er soll natürlich dem einem nicht nachfolgen und dem anderen, dem Guten, nachfolgen. Aber zuerst hier im Kapitel 3 malt der Paulus ein dunkles Bild seiner Kultur. Dunkles Bild von den Menschen seiner Zeit. Und das passt auch sehr gut in unsere Zeit. Das könnte fast so eine soziologische Studie sein. Sozialforschung über unsere Gesellschaft. Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Was ist mit den letzten Tagen gemeint? Wir finden diese Phrase 4-mal im Neuen Testament. Das erste Mal in der Apostelgeschichte Kapitel 2, in der Pfingstpredigt von Petrus, wo der Heilige Geist auf sie kommt und sie sprechen in Zungen und Feuer über ihrem Kopf. Und Petrus sagt, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Also diese letzten Tage, offensichtlich spätestens, haben die zu Pfingsten begonnen. Und entweder ist mit dieser Phrase die letzten Tage gemeint, die letzten Tage des alttestamentlichen Judentums vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch die Römer. Diese Zerstörung hat dann das alttestamentliche Judentum, diese alttestamentliche Religion unmöglich gemacht. Oder zweite Möglichkeit wäre, dass mit den letzten Tagen die ganze Zeitspanne gemeint ist zwischen ersten Kommen Jesu im Wesentlichen und seiner Wiederkunft. Also das sind die letzten Tage, aber egal ob wir jetzt in den letzten Tagen leben oder schon nach den letzten Tagen leben, es ist ja aktuell, was der Paulus hier schreibt. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das Wort schwere Zeiten, schwer im Griechischen, da schwingt mit harte Zeiten, böse Zeiten. Und das ist ein Wort, was normalerweise für Menschen verwendet wird. Menschen, mit denen es schwer ist, umzugehen. Schwierige Menschen. Also deshalb werden diese Zeiten böse sein oder schwierig sein, hart sein, weil die Menschen so sein werden. Und warum sind die Menschen schwierig? Seht Vers 2. Zuerst, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Es macht keinen Spaß, mit selbstsüchtigen Menschen zusammenzuleben, oder? Das ist schwierig. Selbstsucht prägt unsere Kultur. Selbstsucht ist der Beziehungskiller Nummer 1. Das ist, was Beziehungen zerstört. Selbstsucht. Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Selbstsucht ist auch ein Killer für dich selbst, für den selbstsüchtigen Menschen. Selbstsucht macht nicht glücklich, es macht uns unglücklich. Es ist ein miserabler Lebensstil. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Seht ihr hier die Fliegerattacke. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es gewinnen, sagt Jesus. Wahres Lebensglück, wahre Lebensqualität finden wir nicht, wenn wir uns selbst verwirklichen. Schlagwort heutzutage, Selbstverwirklichung. Wahres Lebensglück finden wir nicht, wenn wir egoistisch leben. Sondern Jesus sagt im Gegenteil, wenn wir uns selbst vergessen und wenn wir für Jesus leben und für unsere Mitmenschen, dann werden wir echtes Leben finden. Sieh, der echtes Leben und echtes Glück finden wir nicht, wenn wir dem direkt nachjagen. Das ist ein Nebenprodukt davon, wenn wir uns Jesus hingeben, für ihn leben und unseren Mitmenschen dienen. Dann werden wir heile, glückliche Menschen werden. Und deswegen sind die Zeiten schwer. Denn die Menschen sind selbstsüchtig. Wie gesagt, Selbstverwirklichung ist das Schlagwort heutzutage. Und deshalb gibt es so viele unglückliche Menschen. Es gibt viele, die nicht glücklich sind, nicht zufrieden sind. Und unsere Kultur, die hat Selbstsucht und Egoismus, Individualismus zu etwas Coolen gemacht. Na, noch vor 50 Jahren hätte man das als Charakterschwäche gesehen, wenn ein Mensch selbstsüchtig ist. Heute bist du der Held. Jesus hat gesagt, liebe Gott mit allem, was du bist und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wille für dein Leben. Aber viele moderne Seelsorger verdrehen sogar selbst das, verdrehen sogar Gottes Wort, um irgendwie unserer selbstsüchtigen Kultur zu genügen. Die verdrehen das und die sagen, ja, was Jesus hier meint, ist, du musst erst lernen, dich selbst zu lieben, bevor du andere lieben kannst. Und das ist Unsinn natürlich. Liebe ist eine Entscheidung, nicht zuallererst ein Gefühl, zumindest biblische Liebe. Gottes Agape-Liebe ist eine Entscheidung, ist praktisch, beinhaltet Taten. Also es ist eine Willensfrage. Jeder kann sich entscheiden, liebevolle Taten zu setzen. Und Jesus wird uns stärken, das umzusetzen, wenn wir das tun. Der wahre Grund, warum Menschen lieblos sind, ist nicht, dass sie sich nicht selbst lieben, sondern ich will nicht andere lieben, ich will mich selbst lieben. Das ist das Problem. Und das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, liebe deine Mitmenschen so, wie du dich selbst schon liebst. Er kennt unsere Herzen. Er weiß, wenn wir uns in den Spiegel schauen, da betrachten wir die Person, die wir am meisten lieben. Deswegen sagt Jesus, nee, verleugne dich selbst, aber liebe andere, so wie du dich selbst schon liebst. Wir lieben uns, das ist unser Problem. Und wenn du es nicht glaubst, ich kann es ganz einfach beweisen. Stell dir vor, ich mache ein Foto, ein Gruppenfoto von uns allen. Welche Person suchst du als erstes, wenn ich dir das Foto zeige? Dich. Und ob das Foto ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto ist, hängt einzig und allein davon ab, wie du getroffen bist. Wenn du gut drauf bist, sagst du, hey, das ist ein tolles Foto. Wenn du schlecht drauf bist, sagst du, hey, das Foto ist Mist. Vergiss die anderen 50 Leute. Wir drehen uns um uns selbst. Wir lieben uns selbst, Leute. Aber was ist mit den Leuten, die deprimiert rumlaufen, die sagen, ich bin hässlich, ich hasse mich selbst? Wirklich. Wenn du dich wirklich hassen würdest, wärst du froh, dass du hässlich bist. Würdest dich freuen, wärst nicht deprimiert. Denk mal nach. Nee, das Problem von den Leuten ist, dass sie total von sich selbst eingenommen sind. Sie drehen sich um sich selbst. Und deswegen sind sie deprimiert. Leute, wenn ich mich um mich selbst drehe, wenn ich mich selbst lang genug anschaue, dann werde ich deprimiert. Weil ich kenne meine Schwächen und ich kenne meine Fehler und ich kenne die Dinge, wo ich zu kurz komme. Das ist falscher Stolz. Die Leute denken, ich habe verdient, besser auszusehen. Das ist wirklich, was dahinter ist. Das ist Stolz. Ich habe verdient, besser auszusehen. Und vielleicht hast du das, was du getan hast in deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du das, was Menschen dir angetan haben. Und das ist ja legitim. Aber das Problem ist Selbstsucht hier. Und weißt du was? Jesus ist die Antwort für dich. Wenn du verletzt wurdest in der Vergangenheit, wenn du Dinge getan hast, die nicht heil sind, nicht gut sind, die du hast, Jesus ist die Antwort. Da kannst du bei ihm Vergebung finden und Kraft finden zu vergeben. Aber glaubt mir, Selbstsucht ist das Problem. Wir lieben uns zu sehr, nicht zu wenig. Und deswegen sagt uns Jesus, verleugne dich selbst. Kreuzige dich selbst. Vergiss dich selbst. Bring dein Eigenleben, bring deine Selbstverwirklichung um. Und dann folg mir nach. Opfer dich selbst auf für andere. Und wenn du das tust, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und wahres Leben, wahre Freude. Ja, wir Menschen gehen manchmal durch schwierige Zeiten, Zeiten, die keinen Spaß machen. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Maßstab für unsere Selbstsucht, wenn wir unser Leben anschauen und uns fragen, wie viel Freude habe ich eigentlich? Wie zufrieden bin ich eigentlich? Und ich würde sagen, mindestens zu 80, wenn nicht 90% hängt es davon ab, worum dreht sich dein Leben? Drehst du dich um dich selbst? Oder drehst du dich um Gott und um andere Menschen? Und ich würde wirklich sagen, 80-90% der Fälle, wenn du unzufrieden bist, wenn du unglücklich bist, ist es genau deswegen, weil du selbstsüchtig bist. Hast eine falsche Ausrichtung in deinem Leben. Manche Leute sind krank, fühlen sich immer schlecht, gibt auch körperliche Ursachen. Aber zuallermeist ist es da oben. Falsche Ausrichtung unseres Lebens. Selbstsucht ist ein Beziehungskiller, Selbstsucht ist ein Lebensfreudekiller. Also hört, was Jesus sagt, vergiss dich selbst. Verleugne dich selbst und folge mir nach. Denn wer sein Leben festhalten will, wer es gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen, wahres Leben. Genug zum Thema Selbstsucht. Wir kennen das alle gut genug. Das ist das Grundübel unserer Zeit, das Grundübel in unserem Leben. Lass uns weitergehen. Es wird nicht wirklich besser. Tut mir leid, es ist eine deprimierende Bibelstunde eigentlich heute Morgen. Wir Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend. Das ist das Nächste. 1. Timotheus Kapitel 6 hat Paulus uns geschrieben, dass Geldliebe die Wurzel von vielen Bösen ist. Wissen wir, brauchen uns nur umschauen. Menschen werden ausgebeutet und betrogen und belogen und bestohlen. Kinder, Frauen werden verschleppt und verkauft. Drogen verkaufen, die andere kaputt machen. Familien werden vernachlässigt. Ehen, Kinder werden geopfert wegen Geldliebe, wegen Habsucht, wegen Materialismus. Und nicht, dass Geld schlecht ist, die Geldliebe ist schlecht, wenn Menschen ihr Herz dranhängen. Man kann viel Gutes tun mit Kohle, wenn das Herz an der richtigen Stelle ist. Paulus schreibt uns da im 1. Korinther 6, dass manche sogar Jesus verlassen haben, um des Geldes willen. Jesus in Matthäus 6 hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einen anhängen und den anderen verachten. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist unmöglich. Du kannst auf Dauer kein echter Christ sein und ein Materialist. Das geht nicht. Irgendwann wird diese Geldliebe, dieser Materialismus dein Herz einnehmen, so sehr, dass du kalt wirst für Jesus. Und für sein Reich und die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Materialismus, Geldliebe, dieses reich werden wollen, ist tödlich für unser geistiges Leben. Nächste Eigenschaft hier in dieser Liste ist prahlerisch. Menschen werden Angeber sein. Großmaul, das aber nicht das hält, was es verspricht. Reiß die Klappe auf, aber du kannst ihn nicht verlassen, dass der oder diejenige das wirklich tut. Das ist ein Kennzeichen unserer Kultur heute. Früher konnte man Handschlag vertrauen. Heute muss man das Kleingedruckte sehr genau lesen in den Verträgen. Die Leute sind stolz drauf, prahlerisch. Hochmütig ist das Nächste. Hochmütig ist Stolz. Ich bin gut. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Gott. Ich tue, was ich will. Keiner kann mir was sagen. Ich brauche niemanden. Ich werde mich doch nicht von irgendjemandem abhängig machen. Wie gesagt, früher wurde so eine Einstellung als Arroganz gesehen, als falsch gesehen. Heute ist es cool. Guckt mal im Fernsehen, wie sich die Stars präsentieren. Wir sind die Größten, wir sind die Besten. Muhammad Ali hat es schon gesagt, ich bin der Größte. Robbie Williams hat gesagt, wer kein überdimensionales Ego zur Schau stellt, wird kein Popstar. Menschen werden ermutigt, stolz zu sein. Zwei Freunde treffen sich auf der Straße. Sagt der eine, hey du, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist los mit dir? Gehst du nicht mehr aus? Sagt der andere, naja, ich würde schon gern, aber ich habe da so eine Blasenschwäche und ich nässe ein ab und zu. Und warst du nicht beim Arzt? Naja, schon, aber der konnte mir nicht helfen. Weißt du was, geh doch zum Psychiater. Wahrscheinlich hat das eine psychische Ursache. Hey, ist eine gute Idee. Zwei Wochen später treffen sie sich wieder. Fragt der eine seinen Freund, und warst du beim Psychiater? Ja. Und wie war's? Machst du jetzt nicht mehr in die Hose? Oh ja, doch, aber jetzt bin ich stolz drauf. Leute werden ermutigt, stolz zu sein. Ist ein Witz natürlich, aber es könnte fast eine wahre Geschichte sein. Leute werden ermutigt, stolz zu sein. Aber weißt du was, wenn du stolz bist, selbst wenn Stolz cool ist heutzutage, aber wenn du stolz bist, dann handelst du dir einen mächtigen Gegner ein. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Nächste Wort ist Lästerer. Menschen ist nichts mehr heilig. Nicht mal Jesus. Wir können denken an Cartoons, wo Jesus als Kiffer dargestellt wird, so als Weihrauchkiffer. Oder Filme, in denen Jesus in erotischen Szenen gezeigt wird. Das letzte war jetzt dieser nackte Schokoladen-Jesus in New York. Menschen ist nichts mehr heilig. Den Eltern ungehorsam. Kinder, Jugendliche haben keinen Respekt mehr vor ihren Eltern. Oft haben erwachsene Menschen keinen Respekt vor ihren Eltern mehr. Es prägt unsere Zeit. Muss nicht mehr drauf eingehen, glaube ich. Ist offensichtlich. Die Leute, die Kinderdienst machen unten, die können das bezeugen. Kinder haben immer weniger Respekt. Regina könnte das bezeugen als Lehrerin. Undankbar ist das Nächste. Und ist das nicht ein Hauptmerkmal unserer Kultur? Leute sind undankbar, schlicht und ergreifend undankbar. Menschen denken, sie haben ein Recht auf alles, wir haben es verdient, Menschen fordern, alle haben so eine Konsumentenhaltung, aber es gibt sehr wenige, die mal Danke sagen. Und sehr viele sind unzufrieden oder beschweren sich, jammern. Undankbar den Menschen gegenüber, den Eltern, darüber gesprochen haben, auch Gott gegenüber. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wann hast du Gott das letzte Mal wirklich Danke gesagt? Fängt bei uns selbst an, ne? Undankbarkeit. Nächstes ist unheilig. Auch das ist was unheilig. Heilig sein ist nicht mehr cool heutzutage. Sondern die, die am offensichtlichsten sündigen, sind cool. Das fängt schon in der Schule an, wenn ich zurückdenke. Hey, ich war mit den meisten Mädchen im Bett. und ich saufe euch alle unterm Tisch. Ich habe unlängst ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen überhört, angeblich christlichen Jugendlichen. Wir haben damit geprahlt mit ihren Drogenerfahrungen. Hey, unheilig sein, das ist cool. Aber denk dran, heilig sein heißt heil sein. Das ist die Wurzel von heilig, heil sein. Und unheilig sein bedeutet eigentlich wirklich unheil sein. Du zerstörst dich selbst, machst dich selbst kaputt. Deswegen sagt Gott, dass wir bestimmte Dinge nicht tun sollen oder dass wir bestimmte Dinge tun sollen. Weil er möchte, dass wir heil sind. Nächste Wort in der Liste, im Vers 3, ist lieblos. Lieblos. Wir leben in einer lieblosen Welt. Und ihr wisst, dass es verschiedene Worte in der Bibel für das Wort Liebe gibt, für uns im Deutschen. Es gibt das Wort Agape, steht für Gottes Hingabe, Liebe, Eros, erotische Anziehung, Phileo, Liebe für Freunde. Das Wort, was hier gebraucht ist, kommt von dem Wort Storge, oder Poppy, wie spricht man es richtig aus? Ja? Storge. Klingt viel französischer eigentlich. Storge. Das Wort hier ist dann Astorjoi oder so. Also A für nicht diese Art von Liebe. Diese Storge-Liebe ist die Liebe zwischen Familienangehörigen, die natürliche Liebe, die in der Familie da ist. Liebe etwa, die Eltern für ihre Kinder haben. Und Paulus sagt, die Menschen sind lieblos. Denen fehlt diese natürliche Liebe. Und das sehen wir in unserer Generation heute mehr denn je, oder? Ein Zusammenbruch der natürlichen Liebe in der Familie. Wir haben gesehen, die Kids haben keinen Respekt mehr vor den Eltern, aber auch die Eltern stellen ihre eigenen Interessen über die ihrer Kinder. Vielleicht haben die Kinder auch deswegen den Respekt verloren. Das ist ein Teil davon. Aber Karriere ist wichtiger als die Kinder. Selbst wenn es heißt, dass ich meine Kids vernachlässige. Kids werden abgeschoben. Schon mit 1-2 Jahren manchmal. Unsere Familienministerin sagt, wir brauchen 500.000 mehr Kinderbetreuungsplätze. Ne, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen mehr Mütter, die daheim bleiben bei ihren Kids und wirklich investieren in sie. Wir brauchen mehr Väter, die ihre Familie zur Priorität machen. Das ist, was wir wirklich brauchen. Scheidung ist eine andere Sache. Egal, was das für die Kinder bedeutet. Ich will nimmer. Ich. Was für mich das am meisten zum Ausdruck bringt, ist das Phänomen der Abtreibung. Ist das nicht der Gipfel von Lieblosigkeit in unserer Gesellschaft? Ist das nicht ein Symptom, das gesellschaftlich noch gefördert wird? Dass eine Mutter ihr eigenes Baby ermordet, gegen den natürlichen Mutterinstinkt handelt und ihr Baby umbringt? Ist nicht herzzerreißend? Und dass Ärzte, die eigentlich versprochen haben, geschworen haben, Leben zu retten und Leben zu heilen, dass sie zu Mördern werden von unschuldigen, wehrlosen, ungeborenen Menschen. Das ist völlig pervers. Und es ist Unrecht. Ganz egal, was das Gesetz sagt. Und nebenbei bemerkt, unser Gesetz sagt noch, es ist Unrecht. Es wird nur nicht bestraft. Aber es ist Unrecht. Mord an Unschuldigen ist immer Unrecht. Und wisst ihr was, wenn ein Gesetz das erlaubt, dann ist es ein ungerechtes Gesetz. Ich finde es furchtbar, dass in unseren Gesetzen, in unserer Gesellschaft ein Unterschied gemacht wird im Wert des Lebens. Unterschied gemacht zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen, sogar zwischen behinderten Menschen und normalen Menschen. Lieblosigkeit. Das ist der höchste Ausdruck davon. Und was ist die Ursache für dieses Sterben der natürlichen Liebe? Was bringt Menschen dazu zu morden? Selbstsucht, Geldliebe, wollen keine Kundinnen verlieren. Und wisst ihr was, es wird in der Öffentlichkeit, wenn es um Abtreibung geht, immer mit Extremfällen argumentiert. Hey, was ist, wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet ist? Oder was, wenn das Kind durch Vergewaltigung gezeugt wurde? Es ist furchtbar. Man kann nur weinen mit Frauen, die sowas durchmachen. Aber erstens kann man nicht ein Unrecht durch ein weiteres gut machen. Man macht es nur noch schlimmer, man verletzt sich nur noch mehr. Und zweitens, das sind die totalen Ausnahmen. Es hat recht, damit zu argumentieren. Es sind die totalen Ausnahmen. Offizielle Statistik des Bundesamtes gibt für 2006 die Zahl der Abtreibungen mit 120.000 ungefähr an. Dunkelziffer ist wahrscheinlich weit höher. Aber lasst uns nur bei den offiziell Registrierten bleiben. 120.000. Davon, ich habe das gestern nachgeschlagen, davon sind ungefähr 3.000 Abtreibungen aufgrund der medizinischen Indikation durchgeführt worden. Also Gesundheit der Frau im weitesten Sinn. Wobei man sagen muss, es werden da auch psychische Probleme mitgerechnet heutzutage. Es kommt so gut wie überhaupt nicht vor, dass das Leben der Mutter noch gefährdet ist. Dass deswegen eine Abtreibung nötig ist. Und es gab im letzten Jahr 28 Fälle, wo eine Abtreibung aufgrund der kriminologischen Indikation durchgeführt wurde, also Vergewaltigung. Im Vergleich zu 120.000. Leute, das sind ungefähr 2,5%. 2,5% sind Extremfälle. Das heißt, der Rest, die überwiegende Mehrheit, 97,5% der offiziell durch Abtreibung ermordeten Kinder, mussten ihr Leben lassen aus anderen Gründen. Weil ein Kind nicht in meine Lebensplanung passt, weil es meine Karriere behindern wird. Ich bin noch nicht bereit dafür. Weil ein verantwortungsloser Vater sein Kind samt der Mutter sitzen lässt. Und die sich vielleicht emotional in die Enge getrieben fühlt. Wir können es uns nicht leisten. Wir haben schon zwei Kinder, wir wollen nicht noch eines. Das sind die Gründe. Wieder Selbstsucht, Geldliebe, Vergnügungssucht, das werden wir auch gleich sehen. Wir leben in einer Unterhaltungsgesellschaft. Mord als Geburtenregelung, das ist die überwiegende Zahl der Abtreibungen heutzutage, sind die Fakten. Und Leute, diese Kinder fehlen uns in unserer Gesellschaft. Deutschland stirbt aus, zumindest die Deutschen. Die werden halt durch Ausländer ersetzt. Aber die Deutschen sterben aus. Diese 120.000 fehlen uns. Und keiner erwähnt die Alternativen. Abtreibung ist nicht die einzige Lösung für eine ungewollte Schwangerschaft. Du kannst deinem Kind trotzdem das Leben schenken, auch wenn du es nicht selbst aufziehen willst oder kannst. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist viel besser, es ist viel heiler, als es umzubringen. Auch heiler für dich selbst. Und es gibt viele Ehepaare, die sich Kinder wünschen, die selbst keine bekommen können. Die ihren Kindern liebevolles Zuhause bieten, wo es erwünscht ist. Aber die Wartezeit auf eine Adoption ist 2 bis 3 Jahre. Weil die Kinder fehlen. Werden umgebracht. Und Abtreibung wird als problemlos vermarktet. Kaum erwähnt, dass die überwiegende Mehrheit der Mütter danach Probleme hat, ihre Tat psychisch zu verarbeiten. Wer sagt die Wahrheit? Abtreibung ist keine einfache, leichte Sache, die schnell vorbei ist. Ist keine Lösung. löst vielleicht ein Problem, aber kriegst viele andere dazu. Das ist keine Lösung. Und es ist wissenschaftlich erforscht. Das Post-Abortion-Syndrom. Gerade die psychischen Auswirkungen auch von Abtreibung. Ist erforscht, ist eine Tatsache, aber es wird totgeschwiegen. Warum? Schlecht fürs Business, passt nicht in die Ideologie. Und Frauen werden verletzt und manipuliert. Es wird in Kauf genommen. Eine Frau, die abgetrieben hat, hat geschrieben, wer weiß schon die Wahrheit? Das alles wird vorher geheim gehalten. Die halten uns Frauen extra dumm, sagt sie. Und Frauen sind Mitopfer, sie verletzen sich selbst. Viele leiden dran ihr Leben lang. Du kannst dein Baby nicht umbringen und weiterleben, so als wäre nichts passiert. Du kannst es auch nicht wirklich verleugnen, dass es ein echter Mensch war. Vielleicht irgendwie theoretisch, aber im Herzen weißt du es genau. Ich habe hier ein paar Zitate aus einer Broschüre von der Selbsthilfegruppe Rahel. Eine Frau schreibt, die es erfahren hat, nach der Abtreibung war ich körperlich und seelisch jahrelang krank. Ich ging von Arzt zu Arzt, ohne je gesund zu werden. Wut und Hass zerfraßen mein Leben. Angst und Verzweiflung bestimmten alles. Eine andere sagt, ich komme mir wie ein Roboter vor und tue mechanisch meine Arbeit. Mich freuen oder lachen, aber auch weinen kann ich nicht mehr. Alles egal. Eine andere sagt, 5-mal habe ich abgetrieben. Es war wie ein Zwang. Schwanger und Abbruch. Als wollte ich beweisen, Abtreibung sei harmlos. Beim 6. Kind konnte ich es nicht noch einmal tun. Obwohl meine Lage unverändert schlecht war, ich musste dieses Kind bekommen. Heute bin ich eine Ruine von 33 Jahren. Eine andere schreibt, wer hätte das vorher gedacht, es war schlimm. Seitdem träume ich jede Nacht von Babys, jede Nacht. Eine andere schreibt, damals hatte ich keine andere Wahl. So glaubte ich. Aber irgendwie wäre es vielleicht doch gegangen. Ich würde es nicht noch einmal tun. Man denkt mal nach. Wenn wir nur von dieser offiziellen Statistik ausgehen, abgesehen von den 120.000 Kindern, die jetzt tot sind. Aber es sind 120.000 Mütter, die betroffen sind. 120.000 Väter. Um die 240.000 Omas. 240.000 Opas. Hunderte betroffene Ärzte, die ihr Gewissen verletzt haben und die Schuld auf sich geladen haben. Tausende betroffene Geschwister. Wir haben fast 1 Million Menschen, die im Jahr persönlich mehr oder weniger direkt betroffen sind. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Es ist kein Wunder, dass so viele Menschen psychisch krank sind in unserem Land. Angeblich jeder Dritte. Und ich weiß, es ist heute nicht mehr politisch korrekt, klar über Abtreibung zu sprechen. Es traut sich keiner mehr, die Wahrheit zu sagen. Aber Leute, ich habe nicht irgendwie übertrieben. Das sind alles offizielle Statistiken, die belegbar sind. Stellungnahmen, die nachschlagbar sind. Und ich sage das nicht, um anzuklagen, vor allem nicht betroffene Mütter. Ich will einfach die furchtbare Realität bewusst machen. Ihr Christen, fühlen wir Gottes Herz? Fühlen wir Gottes Herz für all diese betroffenen Menschen? Tut uns unser Herz weh? Weinen wir um sie? Mann, so viel Schuld, so viel Leid, so viel Schmerz. Und was können wir Christen tun im Angesicht dieser Umstände? Wir können beten. Wir können Mütter in Konfliktsituationen unterstützen, vielleicht aufnehmen. Wir können uns selbst informieren. Ich glaube, es ist wichtig, weil es wird immer mehr Menschen geben, denen wir dienen können, die das durchgemacht haben. Wir können andere informieren. Wir können Organisationen unterstützen, vielleicht mitarbeiten sogar, die sich einsetzen für Frauen in Not. Können Briefe schreiben an Verantwortliche. Das Thema thematisieren. Aber was ganz wichtig ist, wir können das Evangelium weiter sagen. Gute Nachricht von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Weil was betroffene Menschen, sei es Mütter, Väter oder Ärzte, was sie am meisten brauchen, ist Vergebung. Und Leute, wir sind diejenigen, die den einzigen kennen, der Schuld wegnehmen kann und der gebrochene Herzen heilen kann. Und wenn du irgendwie betroffen bist durch dieses Übel, wenn du dich schuldig gemacht hast, Jesus liebt dich. Und Jesus versteht dich. Er kennt deinen Schmerz. Und Jesus hat dein Bestes im Sinn. Jesus hat deine persönliche Schuld, deine konkrete Schuld vor 2000 Jahren auf ein Kreuz getragen und dafür bezahlt. Und er lade dich ein, deine Schuld zu bekennen, Buße zu tun, umzukehren und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen. Und im Glauben seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und er wird in dein Leben kommen. Und er wird beginnen, dein Leben zu heilen. Und ich kann dich trösten, dein Baby ist im Himmel, bei Jesus, in seiner Herrlichkeit. Du kannst es eines Tages treffen und kennenlernen und Gemeinschaft haben. Dann an dem Tag, wo Jesus jede Träne abwischen wird von unserem Gesicht. Ich möchte hier gerne aufhören und beten. Ich weiß, es ist ein völlig unlogischer Punkt. Wir sind mitten in einem Satz. Aber ich möchte gern beten. Für die Betroffenen.